herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute seid ihr genau richtig hier, wenn ihr euch für das Thema Forschung an der Wilhelm-Büchner-Hochschule interessiert. Dazu freue ich mich, heute Abend als Gesprächspartner Herrn Professor Dr. Rainer Elsland hier bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist unter anderem Vizepräsident für Forschung an der Wilhelm-Büchner-Hochschule und Leiter des in diesem Jahr gegründeten Wilhelm-Büchner-Instituts für angewandte Forschung und Gestaltung, IFG. Hallo und herzlich willkommen, Herr Professor Elsland.
Ja, hallo, guten Abend, Herr Jung. Freut mich, dabei zu sein.
Ja, schön, dass Sie hier heute Abend mit dabei sind, sich Zeit genommen haben. Ich möchte Sie bitten, sich zunächst jetzt selbst einmal vorzustellen mit Ihrem wissenschaftlichen Hintergrund und auch Ihrem Aufgabenbereich an der Wilhelm-Büchner-Hochschule.
Gerne. Also ich bin von Haus aus Wirtschaftsingenieur, habe studiert auf dem zweiten Bildungsweg, habe quasi zuvor auch noch eine Berufsausbildung gemacht als Energieelektroniker. Von daher kann ich durchaus auch, sage ich mal, die Vita vieler unserer Studierende auch recht gut nachvollziehen. Habe danach viele Jahre an einem Fraunhofer-Institut gearbeitet, was ich auch heute noch zu einem kleinen Anteil tue, mit der fachlichen Ausrichtung quasi transformative Energiesystemanalyse. Das heißt, sämtliche Fragen, die Sie abends quasi unter anderem in den Nachrichten sehen, die sich mit dem Thema Energiewende beschäftigen, mit denen hatte ich mich beschäftigt in verschiedenen Facetten, im Kontext Politikberatung, aber eben halt auch im Kontext Industrieberatung. In dem Zuge hatte ich dann berufsbegleitend promoviert. Das ist quasi so eine Next-Komponente, die mich ein Stück weit mit unseren Studierenden vereint und dann nach einigen Jahren quasi als in forschender Aktivität habe ich dann 2017 an der Wilhelm-Büchner-Hochschule angefangen, begleite dort die Professur für Energiewirtschaft und Energiesysteme, habe dort entsprechend dann auch die Studiengangsverantwortung für die damit einhergehenden Studiengänge. Das ist einmal der Bachelorstudiengang Energiewirtschaft und Energiemanagement und zum anderen ein Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Erneuerbare Energien. Seit eineinhalb Jahren bin ich auch Dekan des Fachbereichs. Das heißt, ich leite den Fachbereich in seiner konzeptionellen und inhaltlichen Ausrichtung. Das heißt, in letzter Instanz bin ich für das Programmportfolio, also für das Studiengangsportfolio unseres Fachbereichs verantwortlich. Bin auch Vizepräsident für Forschung der Hochschule. Das ist ja der Kontext, in dem wir heute zusammenkommen und in dem Rahmen halt eben auch für die Rahmenbedingungen der Hochschule zuständig im Kontext Forschung, natürlich gemeinsam beratend nur mit für unseren Präsidenten und in dem Zuge halt eben auch für dieses An-Institut, was wir neu gegründet haben, quasi in Personalunion zum Vizepräsident Forschung.
Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Also auch da doch viele Bezugspunkte, auch zu dem, was so die Studierenden beschäftigt, neben ihrem fachlichen Hintergrund. Ohne jetzt schon auf konkrete Aktivitäten einzugehen, welche Bedeutung hat denn das Thema Forschung an der Wilhelm-Büchner-Hochschule als anwendungsorientierter Fernhochschule?
Ja, also man muss die Wilhelm-Büchner-Hochschule sicherlich in dem ersten Schritt noch mal ein Stück weit in der Hochschulwelt charakterisieren. Die Wilhelm-Büchner-Hochschule ist ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das heißt, dahingehend grenzt sie sich schon mal ein Stück weit von den Universitäten ab. Die Universitäten, die haben ja quasi diese klassischen Bereiche, die eine Hochschule abdeckt. Das heißt, Lehre, Forschung und Transfer, die sind an der Universität naturgegeben in der vollen Breite stark verankert. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, früher Fachhochschulen, dann Hochschulen, jetzt eben Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die sind klassischerweise viel, viel stärker in der Lehre verankert. Das heißt, die waren sehr viele Jahre eigentlich reine Bildungsinstitutionen oder reine Lehrinstitutionen, muss man sagen, und sind jetzt erst in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren, ein bisschen abhängig davon, von der Größe und von der Ausrichtung, stärker in dieses Feld Forschung reingegangen. Und im Zuge dieser Entwicklung hat sich eben vor einigen Jahren auch eben die Wilhelm-Büchner-Hochschule entschieden, eben dieses originäre Handlungsfeld von der Hochschule, was ja Forschung ist am Ende des Tages, dass man deshalb eben auch stärker besetzen möchte. Und es ist eben wichtig, gerade auch für die Ausrichtung, die wir haben als Hochschule, dass man auch im Zuge dieser kontinuierlichen Studiengangsentwicklung, dass man auch immer eine starke Anbindung auch der Lehrenden an die aktuellen Themen und an die aktuellen Trends darstellt. Das heißt, das ist am Ende des Tages unser Selbstverständnis. Man könnte auch sagen, so ein Stück weit unter dem Leitmotto Forschung, die der Lehre dient, weil am Ende des Tages ist es für uns natürlich wichtig, dass auch die Dinge, die wir tun, ist zum einen natürlich ein Eigeninteresse, ein Eigenantrieb, aber am Ende des Tages soll es natürlich auch unseren Studierenden zugutekommen. Und genau deswegen haben wir halt eben diesen Rahmen Forschung, die der Lehre dient.
Ja, also da eine enge Verknüpfung Forschung und Lehre. Schauen wir uns nachher auch noch mal ein bisschen mehr im Detail an. Wo ist denn dieser Forschungsbereich an der Wilhelm-Büchner-Hochschule angesiedelt und wie ist er da auch personell aufgestellt?
Ja, also wir haben zwei zentrale Forschungsorgane an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Das eine ist unser Forschungsausschuss, den gibt es schon seit vielen Jahren. Der Forschungsausschuss ist ein Gremium, das sich aus unterschiedlichen Professorinnen und Professoren aus den verschiedenen Fachbereichen zusammengesetzt. Geleitet durch den Vizepräsident für Forschung quasi, der immer so ein bisschen organisiert und versucht, ein bisschen so einen Rahmen zu setzen. Der Forschungsausschuss hat verschiedene Ressorts, also quasi man könnte sagen verschiedene Themenfelder, mit denen er sich beschäftigt, die dann eben diesen einzelnen Professorinnen und Professoren zugeordnet sind. Um es ein bisschen anschaulich zu machen, ein so ein Thema wäre zum Beispiel die Verwaltung des hochschulinternen Forschungsbudgets. Das heißt, wir haben vor ein paar Jahren haben wir so einen Prozess aufgesetzt, dass wir gesagt haben, okay, wie möchten wir denn jetzt dieses hochschulinterne Forschungsbudget verteilen? Da hatten wir so ein Pitch-Format, dass die Leute ihre Ideen einreichen, quasi mit Kurzvorträgen, dann gibt es eine Evaluierung und da ist zum Beispiel jetzt auch der Forschungsausschuss involviert, um am Ende eine Auswahlentscheidung zu treffen. Oder dass wir systematisch erfassen quasi, wo fließen Forschungsergebnisse in die Lehre ein, also den Transfer, den am Ende dann auch in Berichten dokumentieren. Wir haben einen Forschungsbericht, der muss immer wieder ausgearbeitet, strukturiert, lektoriert werden, also wo man quasi Input braucht, aber auch Leute, die quasi nochmal schauen, ob man es nicht vielleicht am Ende des Tages auch ein bisschen anders darstellen kann. Und dann haben wir da auch verschiedene langfristige Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die wir einfach platzieren wollen als Hochschule. So ein Beispiel wäre zum Beispiel die Schriftenreihe. Da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal kurz drauf, dass die Hochschule quasi so einen eigenen Publikationskanal jetzt geschaffen hat. Also quasi diese langfristigen Themen, da spricht natürlich der Forschungsausschuss auch mit, macht Vorschläge und gibt Input. Das ist so eines der Forschungsorgane. Das andere Forschungsorgan ist sicherlich der Vizepräsident für Forschung. Das ist eben eine Rolle oder eine Funktion im erweiterten Präsidium der Hochschule, die vor 2 Jahren geschaffen wurde, wo man dann als Hochschulleitung sich einfach positioniert hat. Und man, also am Ende des Tages ein gewisses Commitment der Hochschulleitung, dass man sagt, man möchte in dieses Thema stärker reingehen. Und dankenswerterweise hat mich dann quasi der Senat auf dieses Amt gewählt, nach Vorschlag des Präsidiums. Das wäre so die zweite Rolle. Der Vizepräsident für Forschung ist natürlich durch die stärkere Anbindung direkt an die Hochschulleitung, stark an die Rahmenbedingungen, an die strukturelle Ausrichtung dort involviert eben und macht dort Vorschläge und berät am Ende des Tages den Präsidenten. Und was wir auch noch haben, ist eben ein Forschungsreferenten, jetzt seit etwa einem halben, dreiviertel Jahr, der mich natürlich auch noch an vielen Stellen unterstützt, mit dem ich viele Dinge gemeinsam vorantreibe. Also das sind so die Organe und am Ende fließt es dann alles ein, quasi ins Forschungskonzept der Hochschule. Also da mündet dieser ganze Diskurs und dieses Forschungskonzept, das wird quasi jede 2 Jahre kontinuierlich überarbeitet über diese Organe, aber eben auch unter Einbeziehung der verschiedenen Fachbereiche, also quasi in einem partizipativen Austausch, wo wir dann jede 2 Jahre nochmal ein Stück weit reflektieren, was sind denn die Ziele und was sind eben die Maßnahmen, mit denen wir zu den Zielen kommen wollen. Also das ist so ein bisschen so, das muss man quasi in Kombination sehen. Das eine sind die Organe und das andere ist dann quasi das Konzept, was quasi so den Output letztendlich der Organe dann darstellt und nochmal verschriftlicht.
Ja, also man merkt, das Thema Forschung ist natürlich nicht neu an der Wilhelm-Büchner-Hochschule, sehr wohl aber jetzt intensiviert worden nochmal und hat sich eine Menge getan, was ja auch mit ein Anlass ist, dass wir jetzt heute hier zusammen sind. Und neu ist ja tatsächlich jetzt das Wilhelm-Büchner-Institut für angewandte Forschung und Gestaltung. Ich möchte bitten, dieses Institut jetzt vorzustellen und Gehen Sie bitte dabei auch darauf ein, welche Vorteile es denn hat, dass es für diesen Bereich jetzt ein eigenes Institut gibt und das nicht integriert ist in die Wilhelm-Büchner-Hochschule direkt.
Genau, Sie hatten es ja schon erwähnt, den Namen Wilhelm-Büchner-Institut für angewandte Forschung und Gestaltung. Unschwer zu erkennen an dem Namensgeber, sage ich mal, der Hochschule orientiert, Wilhelm Büchner, dessen Institut, hatten Sie, glaube ich, gerade auch schon gesagt, dass wir Anfang des Jahres gegründet haben, indem wir im Kern quasi die Forschungsaktivitäten, die wesentlichen Forschungsaktivitäten der Hochschule bündeln wollen. Zum einen natürlich der bisherigen Fachbereiche, was eben diese angewandte Forschung im Titel ausmacht. Aber wir wollen auch stärker diesen gestalterischen und, sage ich mal, Kreativitätsbereich an der Hochschule abbilden. Den haben wir natürlich naturgegebenermaßen auch schon abgebildet derzeit, weil die Ingenieurwissenschaften in all ihren Facetten und auch die Informatiker in all ihren Facetten ja durchaus auch, sage ich mal, Lehrinhalte haben oder Anwendungsformate haben, wo man natürlich auch kreativ Dinge vermittelt bekommt und kreativ Dinge anwendet. Aber zusätzlich hat uns zu dieser Entscheidung eben auch noch bewegt, dass wir im Laufe des Jahres quasi einen Fachbereich gegründet haben, beziehungsweise ein Fachbereich in Gründung ist, nämlich ein Fachbereich Design. Das haben viele von Ihren Zuhörern wahrscheinlich auch schon über Social Media, über irgendwelche Posts, über Newsletter und wo auch immer gesehen. Und wenn wir den Fachbereich Design dann stärker ausgerollt haben, wollen wir den natürlich auch direkt mit integrieren in dieses AN-Institut. Jetzt hatte ich gesagt, Forschungsaktivitäten bündeln. Was sind denn diese Forschungsaktivitäten? Also sind zum einen Aktivitäten, die basieren quasi auf Lehrleistungen, also ganz anschaulich gesprochen. Es können exzellente Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten sein. Es können Arbeiten sein aus Seminaren und Projekten. Also das wäre einfach mal so die Lehrleistung, die einen gewissen einen Forschungsanspruch hat und dann auch am Ende, sage ich mal, exzellent ist, also sehr, sehr gut benotet wurde, weil halt eben formale Dinge und inhaltliche Dinge gut berücksichtigt wurden. Also das sind so Dinge, die kann man quasi nutzen als Hochschullehrer, um nochmal ein bisschen das Themenfeld zu befruchten, indem man sich beschäftigt. Dann sicherlich auch wird es darum gehen, Drittmittelvorhaben stärker zu platzieren und stärker voranzutreiben. Komme ich gleich nochmal drauf auf diesen Punkt. Also Drittmittelvorhaben ist für die vielleicht mit der Terminologie nicht so vertraut sind. Das heißt einfach, dass man öffentliche Fördergelder nutzt, um Projekte voranzutreiben und damit letztendlich auch Personal zu entwickeln und Personal aufzubauen und so sich quasi ein Profil und ein Standbein schafft. Ein weiterer Punkt an Forschungsaktivitäten ist sicherlich diese Schriftenreihe, die ich gerade genannt hatte. Die Schriftenreihe ist quasi ein Format, das hatten wir schon länger an der Hochschule diskutiert, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, dass wir quasi ein niederschwelliges Publikationsformat schaffen, in dem zum einen die Hochschullehrer, aber halt eben auch die Studierenden Möglichkeiten haben, Dinge zu publizieren über einen hochschuleigenen Publikationskanal, der dann auch eine ISBN oder ISSN-Nummer hat, das sind wir jetzt gerade noch ein bisschen am Diskutieren, aber wo dann die Studierenden auch am Ende ihres Studiums, jetzt vorausgesetzt die Arbeit ist entsprechend, auch im Prinzip die Möglichkeit haben, gemeinsam mit einer Hochschullehrerin oder mit einem Hochschullehrer eben diese Dinge nach außen zu tragen. Das ist für viele nochmal eine ganz tolle Erfahrung, gerade wenn man danach überlegt, sich vielleicht weiter so ein bisschen in der Akademie zu bewegen. Ein weiteres Format, was wir auch an diesem Institut andocken werden, ist unser Wissenschaftsforum. Das Wissenschaftsforum ist ein Austauschformat, das bei uns quasi jede 2 Jahre an der Hochschule stattfindet. Man kann sagen, es ist quasi unsere wissenschaftliche Konferenz der Hochschule. Die hat jetzt gerade vor kurzem wieder stattgefunden zum Thema digitale Transformation. Kommen wir nachher vielleicht auch noch kurz drauf zu sprechen. Also das wäre noch was, was man dort verankern wird. Und dann gibt es noch viele andere Themen, die wir uns überlegen mit Gastvorträgen, Vortragsreihen. Jetzt hatten Sie mich noch gefragt nach dem Punkt, was ist denn jetzt der Mehrwert, was ist denn jetzt der Nutzen und warum ist es ein AN-Institut? Also tatsächlich ist es so, dass dieses AN-Institut ein gemeinnütziges Institut ist. Und das Gemeinnützige, diese Gemeinnützigkeit, die bietet uns einfach nochmal die Möglichkeit, einen Zugang zu Förderlinien zu bekommen, den Zugang, den wir sonst eben nicht hätten. Weil es einfach bei den verschiedenen Förderlinien gibt's Rahmenbedingungen, wer sich wo bewerben darf. Und die Gemeinnützigkeit schafft uns am Ende des Tages viel breitere Möglichkeiten. Ich würde an der Stelle vielleicht einfach mal auch noch was zu dem Begriff an Institut sagen, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass nicht alle unbedingt mit diesem Begriff vertraut sind. Also klassischerweise vielen wird eher der Begriff Institut geläufig sein im Kontext von einer Hochschule. Und wenn man von einem Institut spricht, dann spricht man formal eigentlich von einem In-Institut. Das heißt, wenn man eine Hochschule so als organisatorischen Überbau hat, dann sind die verschiedenen Institute formal In-Institute. Und weil In-Institute quasi das Normale ist, kann man sagen, spricht man nicht von einem In-Institut, sondern man lässt das In einfach weg und spricht von einem Institut. Und der Gegensatz zu diesem In-Institut ist eben ein An-Institut. Das heißt, es ist kein Institut, was sich jetzt in der Hochschule befindet, sondern es ist ein Institut, was formal quasi nochmal als eigene Einheit neben der Hochschule nebendran steht. Genau, und dadurch kann dieses sogenannte An-Institut, das ist jetzt nichts Neues, das gibt es schon länger an Hochschulen, das hat verschiedene Vorteile, weshalb das eben Hochschulen nutzen. Wir nutzen es jetzt ganz explizit eben dazu, um unseren Zugang zu weiteren Förderlinien zu ermöglichen. Und diese An-Institute sind dann immer über Kooperationsvereinbarungen quasi an die Hochschulen angebunden. Das heißt, vom operativen Doing, vom Tagesgeschäft ist es tatsächlich gar kein Unterschied, ob es jetzt ein In-Institut ist oder ein An-Institut, macht aber von den formalen Rahmenbedingungen einen sehr, sehr großen Unterschied. Teilweise, genau. Und dieses An-Institut nennt sich Wilhelm Büchner Institut für angewandte Forschung und Gestaltung. Hinter mir habe ich jetzt gerade frisch aus dem Marketing unser Roll-up bekommen. Die E-Mail-Adresse ist leider unten, aber ich kann es ja mal vorlesen, www.wb-ifg.de. Da haben wir eine Website, die ist sicherlich bei weitem noch nicht fertig, aber im Aufbau. Und für diejenigen, die interessiert sind, die haben dort eben die Möglichkeit, sich zu informieren und sich einen Überblick zu verschaffen, wo wir stehen und was die Aktivitäten sind und wo wir hinwollen.
Ja, ich habe an der Stelle auch die Adresse schon mal eingeblendet, steht auch in der Videobeschreibung mit drin für alle, die nach dem Interview dann gerne nochmal da weiterschauen wollen, wenn vielleicht am Ende dann auch nochmal darauf hinweisen. Ja, das war ein spannender Überblick, auch für mich nochmal interessant, so die Begriffe, die Zuordnung. Wenn wir jetzt konkret auf die Forschung schauen, welche Forschungsschwerpunkte gibt es für Sie?
Also an dem Institut, abgekürzt IFG, haben wir 7 Forschungscluster. Ich hatte ja eben erwähnt, dass wir das Forschungskonzept der Hochschule partizipativ mit den Fachbereichen weiterentwickeln. Und da gibt es dann innerhalb dieses Workshop-Formats gibt es einfach verschiedene thematische Slots, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir uns quasi in so einem rollierenden Format dazu austauschen, dass sich jeder mal zu jedem Thema äußern kann, weil die Themen am Ende des Tages nur getrieben werden und das ganze Institut an sich kann nur leben, wenn natürlich eine starke Identifikation auch da ist von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Deswegen ist es auch im Eigeninteresse natürlich der Hochschulleitung, dass man sowas quasi am Ende des Tages partizipativ auch ausgestaltet. Genau, und das heißt von diesem Forschungsworkshop, da hatten wir eben auch diskutiert, was ist der Rahmen, was sind die Themen. Wir nennen diese Themen quasi Forschungscluster. Das sind in erster Instanz relativ große Themen. Wir haben jetzt im Moment 7 Forschungscluster. Die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Können Sie gerne auf unserer Website schauen. Aber vielleicht, ich würde einfach mal 3 nennen, um so ein bisschen die Facetten aufzuzeigen. Also ein Forschungscluster ist Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit. Ein zweites Forschungscluster ist innovative und digitale Lehrformate. Und ein drittes Forschungscluster nennt sich Operations Management und Supply Chain Management. Und das deckt eigentlich das Portfolio oder nicht das Portfolio, die Facetten des An-Instituts schon relativ gut ab, weil wir sehen zum einen, dass wir natürlich große Querschnittsthemen besetzen. Wir sehen zum anderen, dass wir uns natürlich auch mit Lehrformaten beschäftigen, weil am Ende des Tages, wie gesagt, unsere Studierenden stehen im Fokus. Und wir sehen eben auch, dass wir uns mit einzelnen Themen beschäftigen, wo wir uns halt nochmal in die Tiefe gehen. Das wäre jetzt hier dieses Operations Management, was am Ende des Tages dann für viele vielleicht gängiger, sag ich mal, Produktions- und auch Logistikthemen sind. Das heißt, wir haben am Ende des Tages eine enge Anbindung an die Lehre. Und wo wir im Moment gerade noch dabei sind, das können Sie jetzt noch nicht auf unserer Website sehen, da sind wir noch im Austausch hochschulintern, dass wir quasi dabei sind, mit einzelnen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zu sprechen, wer denn jetzt diese einzelnen Themen treibt und wie wir diese großen Themen nochmal vielleicht in einzelne Forschungsfelder unterbrechen. Ja. Und ich kann Ihnen gerne jetzt auch im Folgenden auch Beispiele nennen, wenn Sie denn möchten.
Ja, auf die Beispiele können wir gerne gleich zu sprechen kommen. Das macht sich dann auch nochmal greifbarer. Ich sehe gerade, dass im Chat hier ganz konkret zu den Kompetenzcluster bzw. den Infos dazu auf der Website eine Frage eingegangen ist von MASC. Guten Tag, bis wann werden denn die Kompetenzcluster online beschrieben? Im Moment steht noch Seite, befindet sich im Aufbau hinter jedem Cluster.
Ach, also erstmal sehr schön. Hallo an Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Auch schön, dass Sie auf unsere Website geschaut haben. In der Tat ist es so, genau. Das ist quasi eines der Themen, die wir jetzt nach diesem Forschungsworkshop, der war jetzt erst vor 2-3 Wochen, die wir jetzt angehen werden. Genau, also wir haben die Forschungscluster draufstehen. Ich hatte ja gerade gesagt, jetzt geht es darum, auch die Person zu hinterlegen. Und tatsächlich mit unserem Forschungsreferenten bin ich auch gerade dabei, dass wir jetzt die Profile nochmal schärft für die einzelnen Themen. Da sind wir schon relativ weit, liegt tatsächlich schon bei mir am Posteingang. Aber am Ende möchte ich dann nochmal drüber gucken, bevor wir es online stellen. Also es wird sehr zeitnah kommen, aber bis Ende des Jahres werden wir es haben. Ob es jetzt die nächste Woche ist oder übernächste Woche, hängt ein bisschen von meinen Verfügbarkeiten am Ende des Tages ab.
Ja, sehr überschaubar vom Zeitraum, der da noch an Geduld gefordert ist. Die Frage gerade kam live im Chat. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt ihr gerne noch über den Chat mit ein. Hier gibt es auch gleich ein vielen Dank. Also ganz offensichtlich hat Ihre Auskunft da weitergeholfen. Im Vorfeld in der Community bei fernstreaminfos.de sind auch schon ein paar Fragen eingereicht worden. Dafür würde ich jetzt auch an der Stelle gerne noch eine aufgreifen, und zwar von Martin GS, der ja auch an der Wilhelm-Büchner Hochschule studiert hat und jetzt promoviert. Ich habe ihn auch gesehen auf dem Fachforum, muss vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Und er stellt hier die Frage, also dass halt die Stärkung der Forschung Mission des IFG sei, und fragt hier nochmal, durch welche konkreten Maßnahmen und welchen Way Ahead soll denn das Institut die Forschung an der Hochschule entlang der gerade ja von Ihnen vorgestellten verschiedenen Forschungscluster konkret stärken?
Okay, jetzt muss ich erst nochmal die Frage reflektieren, ob ich es richtig verstanden habe. Könnten Sie es gerade nochmal wiederholen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe.
Ja, gerne. Also er fragt hier, durch welche konkreten Maßnahmen und welchen Way Ahead soll denn das Institut die Forschung an der Hochschule entlang der verschiedenen Forschungscluster konkret stärken?
Ja, ich meine, am Ende des Tages, also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich beantworte es jetzt einfach mal, wie ich es verstanden habe. Am Ende des Tages, also diese Stärkung geht daraus hervor, dass man eben diese Möglichkeiten, die ich ja eben skizziert hatte, diese Möglichkeiten, die eben so ein An-Institut eben mit sich bringt, wenn man so ausgestaltet, wie es wir ausgestaltet haben, dass man einfach andere Möglichkeiten hat, auf Förderlinien sich am Ende des Tages zu bewerben und Forschungsaktivitäten, wenn man die vorantreibt, ist eben ganz wichtig auch, also gerade wenn man jetzt möchte, dass die sich wirklich in einer gewissen Größe auch weiterentwickeln, dass man jetzt nicht nur immer an ein internes Budget denkt, sondern man muss schauen, quasi wenn man möchte, dass es wächst und dass man auch Personalmittel akquirieren kann, dann kann man natürlich in regelmäßigen Abständen bei der Hochschulleitung auf der Matte stehen, aber das funktioniert dann nicht immer so gut. Das heißt, man ist eigentlich gut beraten, dann tatsächlich zu schauen, dass man Gelder von außen einwirbt. Das heißt, das schafft uns einfach Möglichkeiten, zeitliche Freiräume. Und am Ende des Tages ist es natürlich auch so, die Legitimation im Forschungsumfeld, die kommt natürlich auch ein Stück weit von extern. Also man kann natürlich selber sagen, ist alles gut, was wir machen und wir sind ganz toll. Aber die wirkliche Kredibilität und dass man in der Community ein gewisses Standing hat, die kommt natürlich dadurch, dass man quasi Drittmittel einwerben kann. Und da schafft uns eben dieses An-Institut einen ganz anderen Rahmen, den wir bisher einfach nicht hatten.
Ja, vielen Dank. Also ich habe es auch so in diese Richtung verstanden, da halt nochmal deutlich zu machen, welche Vorteile es denn gibt durch das IFG, und auf die waren Sie auch schon eingegangen. Es gibt eine zweite Frage dazu, die auch Sie, glaube ich, vorhin schon teilweise beantwortet haben. Neben kooperativen Promotionsmöglichkeiten und der Einwerbung von Drittmittelprojekten, die Sie auch gerade angesprochen haben, gehört zum Beispiel auch die Publikationsleistung dazu, also zu diesen Maßnahmen. Hier die Frage, hat das IFG bereits ein Konzept, um etwa die zahlreichen Studien oder Abschlussarbeiten auch für etwaige Publikationen zugänglich zu machen? Sicherlich könnten viele dieser Inhalte publikationswürdig aufbereitet werden. Das wäre ein Attraktivitäts- und gleichzeitig ein Qualitätsmerkmal.
Ja, sehr gute Frage. Es ist in der Tat so. Den Punkt hatte ich eben auch schon leicht gestriffen. Ich hatte die Schriftenreihe der Hochschule erwähnt. Es ist in der Tat so, dass wir gerade bei uns durch dieses, sage ich mal, berufsbegleitende Format, dass wir sehr viele Studierende haben, die wirklich ganz viel Berufserfahrung schon mit sich bringen, die auch, sage ich mal, sehr strukturiert arbeiten können, sehr diszipliniert arbeiten können. Deshalb kann man ja in ganz vielen Vorträgen und Diskussionen, die Sie, Herr Jung, vorantreiben, ja sehr schön sehen. Und natürlich ist am Ende die Frage, wie kann man diese Dinge verwerten? Und es ist schon auch so, dass wir regelmäßig versuchen, im Anschluss an Bachelorarbeit oder im Anschluss an Masterarbeiten, dass die Kolleginnen und Kollegen dann bei einer gewissen Exzellenz, die natürlich am Ende vorhanden sein muss, versuchen auch die Dinge in Fachzeitschriften zu platzieren, und in verschiedenen anderen Formaten, oder dass man mal die Studierenden dazu motiviert, vielleicht auf eine Konferenz zu gehen. Wir hatten auch gerade bei uns im Wissenschaftsforum auch ein, zwei, sage ich mal, ein bisschen jüngere Wissenschaftler von anderen Universitäten gesehen. Die wurden sicherlich auch von jemand inspiriert, das zu tun, ja. Und für uns ist eben auch schön, oder für uns ist ja schön oder auch wesentlich, dass wir uns als Hochschule eben auch stärker hier platzieren wollen und Möglichkeiten schaffen wollen. Und diese Möglichkeit ist eben diese Schriftenreihe, die wir jetzt starten werden, wo man dann quasi den Output der Studierenden nimmt von Masterarbeiten und von anderen Formaten und die dann nochmal in so einer Schriftenreihe kanalisiert. Das können dann Monographien sein, das können dann Sammelwerke sein. Das hängt dann ein Stück weit davon ab, da haben wir intern quasi ein Konzept aufgesetzt, was wollen wir jetzt im ersten Wurf mal ausrollen. Und dann wird man in den nächsten Wochen und Monaten auch sehen, wie viele Ausgaben können wir denn quasi rausbringen pro Jahr. Und entsprechend werden wir uns dann auch ein Stück weit ja, vielleicht auch weiterentwickeln, vielleicht auch bei den Formaten ein bisschen breiter werden. Man könnte ja gerade auch in unserem Kontext, wo wir jetzt als Hochschule unterwegs sind, auch überlegen, ob man nicht, also wir denken im Moment in einer klassischen Schriftenreihe, das heißt, es ist ein PDF oder EPUB, wie auch immer. Man könnte ja auch stärker überlegen, ob man da nicht vielleicht auch mal ein Video einbindet oder also, dass man so ein bisschen innovativere Formate hat. Das ist jetzt noch kein Schritt, den wir im Moment gehen. Aber die Dinge haben wir quasi auf dem Radar. Aber jetzt müssen wir erstmal den Prozess etablieren, das haben wir getan, und ausrollen. Und dann, ich denke mal, so im nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres, werden wir dann weiterschauen, wenn wir es ein Stück weit weiter professionalisieren und auch attraktiver einfach machen für die Studierenden und aber auch für die, sag ich mal, wissenschaftliche Community an sich.
Ja, das trifft ja genau das, denke ich, was Martin GS ja auch sich gewünscht hat, dass halt diese Möglichkeiten gegeben wird. Wahrscheinlich, weil er auch schon mitbekommen hat, was es da gibt an Arbeiten, die die Studierenden erstellen und die zum Teil sehr hohe Qualität da auch haben. Martin, falls noch Fragen auftauchen von dir, falls du jetzt live mit dabei bist, dann frag gerne nochmal nach. Aber ich sehe gerade schon, du bist online und hier gibt es die Rückmeldung. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Also, Herr Professor Elsner, Sie haben da das wohl getroffen, was bei den Fragen auch dahinter steckt.
Ja, danke schön. Schön auch, dass Sie tatsächlich auch live dabei sind.
Ja, dann denke ich, wird das Ganze ja nochmal konkreter. Sie haben es vorhin schon angesprochen, wenn Sie jetzt noch auf einige Beispiele angehen, was gibt es denn schon so an aktuellen Projekten und wie läuft das Ganze dann auch konkret ab am Institut?
Genau. Also ich kann jetzt natürlich noch keine, sag ich mal, Referenzprojekte des Instituts selber nennen, weil es das Institut quasi noch gar nicht so lange gibt. Also wir sind ja gegründet worden am Anfang des Jahres und dann braucht man eigentlich das erste halbe Jahr erstmal, das weiß jeder, der quasi gründet, um ein Stück weit, man könnte formal sagen, die Marke aufzubauen und Strukturen zu etablieren. Also sind ganz viele Dinge zu tun, bis hin zum Briefpapier. Das heißt, das erste halbe Jahr war stark dadurch geprägt. Parallel dazu haben wir natürlich auch schon an Forschungsanträgen gearbeitet. Das heißt, wir haben natürlich schon einzelne Forschungsanträge auch eingereicht. Aber natürlich, ohne dass wir jetzt schon auf Referenzprojekte und abgeschlossene Projekte verweisen können, haben wir natürlich eine konkrete Vorstellung, was dort passieren soll und wie es ablaufen soll. Das heißt, allein schon aufgrund der Tatsache, wie ich es eben erwähnt hatte, dass wir quasi Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer dass die eingebunden werden, um eben diese Forschungscluster zu treiben, haben wir da schon eine sehr, sehr große Expertise naturgegeben. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man bei uns bei den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern schaut, quasi wie die geprägt sind, wo die herkommen. Es gibt ja Hochschulen, da hat man ganz starken Strang, wo die Leute quasi alle aus der Industrie kommen. Bei uns sieht man, dass wir relativ breit und diversifiziert aufgestellt sind, tatsächlich auch einige Hochschullehrer haben, die zwar Industrieerfahrung haben, die durchaus auch relativ viel Drittmittel-Erfahrung haben, und das hilft uns, oder das wird uns sehr stark helfen, um eben dieses Thema zu treiben. Das heißt, haben noch keine Projekte, aber haben natürlich eine Vorstellung, und vielleicht einfach auch mal hier wieder so drei Beispielprojekte, dass man sich so ein Stück weit vorstellen kann, auch wie die Facetten aussehen und vielleicht auch wie die Fördertöpfe aussehen. So ein Projekt, was wir jetzt gerade vor kurzem abgeschlossen haben, das war so eines der ersten großen Drittmittelvorhaben der Wilhelm-Büchner-Hochschule, war das Projekt Speed 6. Dieses Projekt Speed 6 war ein großes Konsortialvorhaben mit vielen renommierten Partnerhochschulen, Universitäten, außeruniversitären Einrichtungen in Deutschland. Und bei diesem Projekt ging es jetzt darum, quasi die so eine besondere PV-Photovoltaik-Technologie, also eben diese SIX-Technologie, die weiter voranzutreiben. Und weiter voranzutreiben, zum einen eben im Sinne der Effizienz und im Sinne der Wirkungsgrade und zum anderen im Sinne der Prozessverbesserung, damit Kostendegression und am Ende des Tages damit, um günstigere Produktionskosten zu erzielen. Also mit einem ökonomischen und einem technischen Ziel. Und was bei diesem Projekt ganz, ganz toll war, dass wir wirklich in der Lage waren, oder dieses Konsortium, ich war selber nicht Teilnehmer, das Konsortium in der Lage war, quasi tatsächlich zwei Weltrekorde aufzustellen bei der SIX-Technologie, wo man wirklich mit den Effizienzen sehr, sehr weit runter oder hochgekommen ist, hängt jetzt von der Perspektive ab, und sogar noch einmal geschafft hat, den eigenen Rekord wieder zu schlagen. Das war auch für mich tatsächlich jetzt ein Novum, hatte ich so auch noch nie im Vorfeld mitbekommen. Das war so ein Vorhaben, das war quasi vom BMWI gefördert wurde, im Kontext quasi Energiewendeförderung. Ein weiteres Vorhaben, wo wir jetzt im Moment gerade dabei sind, was uns auch sehr am Herzen liegt, ist das Vorhaben, das nennt sich Transformator. Das ist ein Thema oder ein Projekt, bei dem geht es darum, das Thema Nachhaltigkeit stärker zu adressieren. Bei Nachhaltigkeit, da geht es ja ganz, also wer sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, der weiß, dass ich so nachhaltige Gedanken verankern, dann ist ganz wesentlich, dass man sich quasi mit den Themen auseinandersetzt, dass man sich reflektiert. Also man kann natürlich auch Dinge lesen, aber ganz, ganz wichtig ist beim Thema Nachhaltigkeit natürlich auch der Diskurs, also der Wandel in den Köpfen. Und dieses Transformator-Format, das ist eine Förderung vom Stifterverband, da geht es dann ganz konkret zum Beispiel darum, dass ein Kollege noch mit einem anderen Kollegen von einer anderen Hochschule, dass die dann gemeinsam sich regelmäßig treffen, aktuelle Themen, die zum Beispiel jetzt gerade in den Medien kursieren, dass sie die aufnehmen in Form von einem Impulsvortrag und dann mit den Studierenden eben diese Themen diskutieren, weil man einfach merkt, dass die Leute ein sehr, sehr hohes Interesse haben, eben sich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen, Dinge zu reflektieren. Und es ist natürlich an der Stelle für Hochschullehrer dann auch eine ganz tolle Möglichkeit, um eben dieses Engagement, diese Leidenschaft, das ist es ja häufig dann auch, die irgendwie da mitschwingt, dass man die quasi ein Stück weit beflügelt durch die Diskussion. Und natürlich, wie es bei jedem großen Thema ist, gibt es natürlich auch ein paar Mythen, dass Leute denken, so und so muss es sein. Also gerade wenn man das Thema Elektromobilität oder andere Themen, da gibt es ja auch ganz viele Dinge, die in den Köpfen fest verankert sind, die einfach nicht stimmen. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine Möglichkeit, um Dinge ein Stück weit zu korrigieren. Und da wir ja eh quasi ab nächstem Jahr mit Nachhaltigkeitsstudiengängen starten werden, passt es natürlich auch ganz gut ins Bild. Also das wäre so ein zweites Projekt, das ist eher dann so ein Austauschformat. Das erste wäre eher so ein Stück weit technologisch. Und vielleicht noch ein drittes Format, um einfach so ein Stück weit die Facetten zu zeigen, ist ein Exist-Gründerstipendium, das wir vor mehreren Monaten quasi, wo wir die Förderzuteilung bekommen haben, wo wir quasi ein Software-Startup der Hochschule, also wo ein Studierender der Hochschule dabei war, wo wir dieses Startup quasi ein Stück weit begleiten konnten. Da geht es ums Thema IT-Security und konnten dieses Startup halt quasi bei der Gründung begleiten, konnten immer wieder Austauschformate. Das war dann auch ein Lehrender von uns, jetzt in dem Fall unter anderem auch ein externer Lehrender, der immer wieder unterstützt hat und die halt eben in der Gründungsphase sowohl mit den Dingen, die betriebswirtschaftlich zu tun sind, aber halt eben auch mit den Dingen, die technisch zu tun sind, die immer wieder so ein Stück weit angeleitet und begleitet hat. Das war auch für den BMWI-Vorhaben, Europäischer Sozialfonds. Also man sieht zum einen, die Projekte sind sehr diversifiziert, aber man sieht halt eben auch, diese Förderlinien, auf die wir zugreifen, sind sehr diversifiziert. Und da hat man dann halt, was ich jetzt gerade genannt habe, hat man quasi immer so ein Stück weit oder häufig ein Stück weit quasi Fördergelder, auf die man verzichten muss, aufgrund der Rechtsform, die halt eben die Hochschule hat. Und das wäre eben sowas, das kann man dann wesentlich besser adressieren, wenn man halt ein An-Institut hat. Das hilft nicht bei allem, aber es hilft bei sehr vielem.
Ja, und da nochmal neue Möglichkeiten durch. Und natürlich denke ich, fällt mir gerade noch so ein, dadurch, dass ein eigenes An-Institut für diesen Forschungsbereich vorhanden ist, wird ja auch nochmal deutlich, welche Bedeutung das Thema Forschung jetzt für die Hochschule dann auch irgendwo hat, als wenn es vielleicht nur ein Teilbereich sonst der Hochschule wäre. Ja, bei Ihrem Beispiel wurde auch schon sehr schön deutlich, dass es ja oft Themen sind, die auch in der Lehre eine Rolle spielen, wo sich auch zum Teil im Studienangebot was tut, auch zum Beispiel rund um Nachhaltigkeit. Dann nochmal die Frage an Sie, wie denn diese Forschungsaktivitäten und auch die Vermittlung von Forschungskompetenzen in die Lehre integriert werden. Auch dazu gibt es nochmal eine Frage von Martin Schaflechner, die da in eine ganz ähnliche Richtung geht. Und zwar schreibt er hier auch, plant die Wilhelm-Büchner-Hochschule darüber hinaus auch Möglichkeiten, um Forschungskompetenzen gezielt zu vermitteln. An anderen Hochschulen werden beispielsweise Studienzertifikate für wissenschaftliches Arbeiten bzw. akademische Praxis angeboten, die Teilnehmenden gezielt das Handwerkszeug bieten, etwa um Kompetenzen speziell für anwendungsorientierte Forschung zu vermitteln, also das, was auch an der Wilhelm-Büchner-Hochschule und am Institut stattfindet.
Ja, also ist auch wieder eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Bei uns ist es so, dass alle Studiengänge, sowohl die Bachelor- als auch Masterstudiengänge, quasi ein Modul beinhalten, wo es ums wissenschaftliche Arbeiten geht. Also wo man quasi nochmal die Grundlagen lernt zum wissenschaftlichen Handwerkszeug. Betonung liegt auf Handwerkszeug, weil am Ende des Tages ist es tatsächlich auch ein Stück weit ein Handwerk. Das heißt, viele, die jetzt mit dem Thema wissenschaftliches Arbeiten oder wissenschaftliches Arbeiten noch nicht so in Berührung kam. Für die ist immer dieses Thema Wissenschaft, das Thema Wissenschaft, was sehr abstrakt ist und was weit entfernt von ihnen ist. Aber tatsächlich ist es ein Handwerk wie viele andere Dinge auch. Das heißt, man lernt es halt dadurch, dass man es tut. Natürlich muss man ein paar Grundlagen kennen, man muss den Rahmen kennen. Man ist auch gut beraten, wenn man die richtige Literatur kennt und da mal ab und zu reingeschaut hat. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich ein Handwerk. Und für uns ist es ja auch ganz wesentlich, dass wir unseren Studierenden noch nicht erst zum Zeitpunkt der Abschlussarbeit quasi eine Möglichkeit geben, da sich einzuarbeiten, weil es ist ja auch ein Prozess, der reift über die Zeit. Das heißt, klassischerweise, wenn jemand jetzt noch nie wirklich einen Text verfasst hat, dann ist es so, dann kann der sich viele Dinge zum wissenschaftlichen Arbeiten durchlesen, aber wenn der das erste Mal einen Text schreibt, ist es dann häufig nicht gleich, die finale Fassung beim ersten Wurf. Und da ist natürlich wichtig, dass man die Studierenden relativ frühzeitig sensibilisiert und dann halt eben über verschiedene andere Formate, Projektarbeiten, Seminararbeiten und andere Formate, kann ich gern auch gleich noch was dazu sagen, dass man die so über den Lauf sensibilisiert. Das heißt also, wissenschaftliches Arbeiten, um wieder auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ist tatsächlich überall fest verankert, was wir derzeit nicht machen, dass wir dafür jetzt explizit ein Zertifikat ausstellen. Finde ich aber eine tolle Anregung, weil wir in die Richtung ein bisschen denken, jetzt in einem anderen Kontext. Den Punkt nehme ich gerne mit. Was wir auch machen, ist, dass wir das Thema wissenschaftliche Arbeiten quasi mit Repetitorien flankieren. Das heißt, dass es Repetitorien, also quasi sogenannte Kompaktvorlesungen, dass man mal einen halben, dreiviertel Tag sich nochmal explizit mit dem Thema beschäftigt und vielleicht dort auch ein Exposé schreibt, also so eine Skizze schreibt für so eine wissenschaftliche Arbeit, die ja meistens aus Hintergrund, Problemstellungen, Zielsetzungen und Vorgehensweise besteht und da alles, was dann darum schwingt, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und das kann man noch dazu sagen, weiterer Punkt, der mir noch einfällt, dass wir prinzipiell sehr viel Wert drauf legen, sage ich mal, bevor wir Themen freigeben, das gilt für alle Formate, dass man das quasi unterstützen macht, also dass der Hochschullehrer anleitend und unterstützend dabei um eben quasi die Lernkurve gleich am Anfang abzugreifen, dass wenn die Studierenden anfangen zu arbeiten, dass sie dann einen Rahmen haben. Und was wir auch machen zusätzlich noch, da sind wir jetzt im Moment gerade in der Medienproduktion quasi, dass wir auch feststellen, auch wenn die jetzt ein Modul haben, die Studierenden, auch wenn die Lehrunterlagen gut aufbereitet sind, es gibt doch immer noch für viele eine gewisse Hemmschwelle. Das heißt, wir sind im Moment gerade dabei, explizit zum wissenschaftlichen Arbeiten einige Videos zu erstellen, aber so ganz kompakte Videos, so 2-3 Minuten Videos, wo es dann jetzt gar nicht mal unbedingt immer extrem in die Tiefe geht, da geht es wirklich auch um ganz praktische Dinge. Wie mache ich denn jetzt eine Recherche bei Google Scholar oder bei ResearchGate? Und das sind eben genau die Dinge, die Studierenden dann meistens am Schreibtisch daheim umtreiben. Und da haben wir ganz tolle Lehrende, die eben dieses Thema abdecken. Also ich könnte noch viel mehr dazu sagen, aber ich denke, die wesentlichen Punkte habe ich jetzt mal angerissen.
Ja, wenn da schon so viel Kompetenz auch zum wissenschaftlichen Arbeiten vermittelt wird, was natürlich auch für die Arbeiten im Studium, für die Abschlussarbeiten benötigt wird, gibt es denn dann auch die Möglichkeit, dass sich Studierende im Master, vielleicht ja sogar schon im Bachelor, auch selbst schon an Forschungsaktivitäten und Projekten beteiligen können?
Ja, auch auf jeden Fall. Also diese Möglichkeit gibt es in der Tat. Was wir im Moment jetzt eher seltener gemacht haben, war tatsächlich, dass wir jetzt von diesen Projekten, dass wir Arbeitspakete ausgegliedert haben, also von diesen drittmittelgeförderten Projekten, das waren dann eher interne Projektvorhaben, wo man dann tatsächlich, wo die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an ihrem Themenfeld arbeiten, wo man natürlich Themen immer sehr, sehr gut ausgliedern kann. Ich meine, die Formate, die da geradezu dazu privilegiert sind, sind natürlich Bachelor und Masterarbeiten. Das muss man einfach sagen, weil man an der Stelle halt diese ganzen Kompetenzen, die man über das Studium erworben hat, dann quasi gebündelt anwenden kann und angeleitet anwenden kann. Da haben wir wirklich auch über die letzten Jahre wieder ganz tolle Entwicklungen und tolle Arbeiten gesehen. Wir haben immer einmal im Jahr auch so eine Zusammenkunft von einem kleinen Grüppchen von Hochschullehrern, die dann quasi nochmal sich ein ausgewähltes Set an Abschlussarbeiten anschauen, die auch eine gewisse Exzellenz ausweisen. Haben wir jetzt gerade vor kurzem auch bei unserer Absolventenfeier, haben wir da dann auch wieder ein, zwei Arbeiten ausgezeichnet. Auch da haben wir wieder versucht, unserem quasi An-Institut ein Stück weit ein Gesicht zu geben, weil wir dieses Jahr erstmalig für dieses IFG, quasi diesen IFG Research Award verliehen haben. Und um da explizit auch nochmal als Hochschule uns zu positionieren und zu sagen, klar, es geht zum einen natürlich immer stark um den Anwendungsbezug, das ist auch richtig und auch passfähig dem, wofür wir als Hochschule stehen. Aber natürlich, wenn wir die Forschung stärker bedienen wollen, müssen wir da natürlich auch eine gewisse Sichtbarkeit schaffen. Wenn ich vielleicht gerade noch einen Punkt erwähnen darf, mit Blick auf die Zeit, bremsen Sie mich gerne, wenn ich zu stark ausschweift. Aber ein Punkt, der durchaus in dem Kontext noch interessant ist, weil wir immer mehr Studierende haben oder auch Interessentinnen und Interessenten, die bereits bevor sie sich eingeschrieben haben, gerade zu einem Masterstudium, uns fragen, inwieweit sind denn diese Masterstudiengänge, die man bei euch machen kann, inwieweit sind die erlauben die eine Promotion im Anschluss und inwieweit sind die tatsächlich auch promotionsbefähigend? Und also promotionsbefähigend, wie weit man die Studierenden tatsächlich dann dahingehend ausbildet. Ich meine, dass man formal den Zugang zu einer Promotion hat nach Bologna mit 300 Credit Points, ist in der Regel gegeben, hängt natürlich von der jeweiligen Promotionsordnung an der Hochschule ab. Da kann man natürlich den Studierenden auch mal noch verschiedene Auflagen geben, wenn man denn möchte. Aber im Prinzip den formalen Zugang, den haben die Studierenden natürlich mit dem Abschluss bei uns, mit dem Masterabschluss. Aber die Frage ist ja auch, inwieweit ist es tatsächlich promotionsbefähigend? Und da ist es schon so, ich hatte ja gerade auf verschiedene Formate hingewiesen, da haben wir natürlich verschiedene, zusätzlich zu den Masterarbeiten, haben wir natürlich auch andere Formate, wie ich möchte jetzt einfach mal zwei nennen, zum Beispiel irgendwie ein Masterkolleg, wo wir uns auch dann eben mit Themen nochmal beschäftigen, wo wir quasi so eine fiktive Konferenzsituation ein Stück weit nachbilden. Das heißt, die Studierenden schreiben ein Exposé, kriegen dann quasi ein Feedback von dem von dem Hochschullehrer, von der Hochschullehrerin, überarbeiten das dann nochmal, schreiben dann ein Konferenzpaper und stellen das dann tatsächlich in so einem Lehrformat vor. Also das sind so die einen Formate, um eben zu befähigen. Aber das andere, was wir jetzt quasi neu gemacht haben und was nach meinem Kenntnisstand tatsächlich auch ein Novum ist, so in der Form, dass wir jetzt einen Studiengang genutzt haben, also den Studiengang Innovations- und Technologiemanagement, der jetzt gerade zur Reakkreditierung steht, dass wir bei diesem Studiengang gesagt haben, zusätzlich zu diesem anwendungsorientierten Profil, also klassischerweise bei Hochschulen mit unserer Ausprägung, alle Studiengänge, die es dort gibt, sind anwendungsorientiert formal. Und jetzt haben wir quasi dort auch noch ein forschungsorientiertes Format geschaffen, wo wir dann explizit als Wahlmöglichkeit für die Studierenden quasi so einen sogenannten Forschungstrack etabliert haben, wo die Studierenden dann nochmal verschiedene Vorlesungen bearbeiten können zum Thema zum Beispiel akademisches Publizieren oder nochmal vertiefende Einblicke in weitere Forschungsmethoden oder auch gerade das Thema Forschungskommunikation, ein ganz, ganz wesentliches Thema, weil es gibt ja Studien wie Sand am Meer, das weiß jeder, der sich in einem gewissen Themenfeld beschäftigt, aber wer kommt denn dazu, überhaupt die ganzen Studien zu lesen? Das heißt, ein großes Thema in der Scientific Community, kann man sagen, ist tatsächlich dieses Thema Dissemination. Also wie kriege ich die Information raus und wie kriege ich die kompakt dargestellt? Und gerade wenn man nochmal so ein Kommunikationsmodul hat, da kann es dann zum Beispiel um Formate gehen, wie kriege ich denn das Ergebnis von einer Studie jetzt in ein 3-Minuten-Video gepackt, dass ich es wissenschaftlich aufbereite mit Stand der Forschung, mit Hintergrund und dann halt eben noch mit wesentlichen Erkenntnissen. Ja, genau. Also das wäre jetzt einfach mal so ein bisschen, ich bin jetzt in verschiedene Richtungen so abgedriftet, aber es zeigt, dass es relativ vielschichtig ist am Ende des Tages. Es sind von einzelnen Modulen bis hin quasi zu Studiengängen, die ein entsprechendes Profil aufweisen.
Ja, ich denke, dadurch wird halt deutlich, dass sich das gar nicht trennen lässt, Forschung und Lehre, sondern dass es da immer wieder Anknüpfungspunkte gibt. Und ich denke, ein Stück weit natürlich auch darauf ankommt, auf die einzelnen Studierenden, wie intensiv die das nutzen möchten und welche Richtung sie vielleicht später auch gehen wollen, ob sie halt mehr in der Anwendung, in der Industrie hinterher tätig sein wollen oder vielleicht tatsächlich noch auch eine Forschungslehrtätigkeit oder Promotion dann auch ansteht hinterher. Ich hatte jetzt am Rande mitbekommen, auch zu diesem Thema Studiengänge, Inhalte, die sehr stark auf Forschung fokussiert sind, dass auch ein neuer Studiengang geplant ist, der so in Richtung Zukunftsforschung geht.
Das ist richtig, genau. Wir hatten einen Studiengang, der in die Richtung geht. Der Studiengang nennt sich Foresight Management. Und in diesem Studiengang Foresight Management sind eben auch verschiedene Formate integriert, quasi, die sich eben auch in die eben auch forschungsorientierte Lehr- und Lernformate integriert sind. Sag ich mal so ein Format, was man vielleicht noch nennen kann, ist das Innovation Lab. Also das Innovation Lab ist quasi ein Format, wo man quasi eine wissenschaftliche Fragestellung mit einer Softwarelösung erarbeitet. Es kann zum Beispiel eine Softwarelösung sein, um eben Szenario-Techniken anzuwenden und da einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind denn jetzt die ganzen Parameter, die relevant sind, wie sensitiv sind quasi Ergebnisse auf sich ändernde Rahmenbedingungen. Also das wäre so beispielsweise so ein Format, also dass man nicht nur quasi mit dem Stift oder mit der Tastatur arbeitet, sondern tatsächlich auch mit Software-Tools, die etabliert sind. Da gibt es ganz verschiedene. Ein anderes Format an der Stelle ist sicherlich auch dieses SDG-Project, also SDG steht für Sustainable Development Goals, also diese Nachhaltigkeitsziele der UN, wo man sich dann auch nochmal ein bisschen eben in Anlehnung auch an den Transformator, den ich eben erwähnt habe, wo man sich dann eben mit ganz aktuellen Fragestellungen nochmal beschäftigt, die dann quasi scheibchenweise zerlegt und vielleicht dann da halt auf bestehenden Erkenntnissen eben nochmal eine Ausarbeitung macht.
Ja, ich würde dann gerne noch auf eine weitere Zuschauerfrage eingehen, beziehungsweise eine Frage, die im Vorfeld in der Community eingereicht worden ist, die noch eine neue Perspektive mit reinbringt, die ich so in meinem Konzept heute Abend auch noch nicht mit dabei hatte. Und zwar ist die Frau Kanzler hier speziell auch quasi auf das Thema Professorenstellen an der Hochschule eingegangen und wie auch das durch die Forschung gestärkt werden kann. Sie schreibt hier, die Wilhelm-Büchner-Hochschule konkurriert ja bei der Besetzung von Professorenstellen, Professorinnenstellen, sowohl mit anderen Fernhochschulen, vor allem aber auch mit Präsenzhochschulen. Ist die Tatsache, dass die Wilhelm-Büchner-Hochschule sich im Bereich Forschung engagiert, ich sage mal dazu vielleicht jetzt sogar auch noch mehr engagiert, da ein Vorteil Oder wird Forschung an einer Fernhochschule vielleicht nicht ganz so ernst genommen?
Ja, also ich würde, also ich denke, je klassischer man sich an den originären Themenfeldern der Hochschule ausrichtet, wie eingangs gesagt, Lehre, Forschung und Transfer, also wie wird es dann am Ende des Tages in der Industrie beispielsweise umgesetzt, desto attraktiver ist man vermutlich für Bewerber, die in den Hochschulbereich einsteigen wollen. Das würde ich jetzt mal so als grundsätzliche Antwort geben. In der Tat ist es dann aber auch so, dass die Präferenzen von Professorinnen und Professoren sehr, sehr unterschiedlich sind. Es geht hin von Lehrenden, also ich spreche jetzt nicht von der Wilhelm-Büchner-Hochschule, weil es wäre eine generelle Frage. Es geht hin von Leuten, die quasi eigentlich gern nur Lehre machen wollen und die da auch sich sehr stark mit identifizieren, da auch sehr, sehr leidenschaftlich ihre Themen treiben, bis zu anderen Leuten hin, die dann gern vielleicht über eine Deputatslösung am liebsten sich von der ganzen Lehre freistellen lassen würden und nur in Forschungsprojekten unterwegs sein wollen. Also es ist sehr, sehr breit, also was sind die Motivationen, Hochschullehrer zu werden? Die sind sehr, sehr unterschiedlich und entsprechend sucht man sich dann halt quasi die oder bewirbt man sich dann halt auf eine Stelle, wo man eher halt Möglichkeiten hat, seine Präferenzen auszuüben. Und deswegen würde ich halt sagen, weil eben dieser Trichter so breit ist, ist man auch im Eigeninteresse, jetzt mal unabhängig davon, dass das Forschung ein zentraler Punkt ist an der Hochschule. Aber wenn man das Thema Recruiting wird ja angesprochen, also man ist sicherlich ein Vorteil, diese Themen stärker zu besetzen, weil Professorinnen und Professoren sind ja bekannterweise, sag ich mal, relativ hoch ausgebildete Personen, die natürlich dann auch ein gewisses Interesse haben, ihr Wissen einzubringen und ihr Wissen weiterzuentwickeln. Deswegen ist das sicherlich ein Vorteil in der Positionierung, sage ich mal, wenn man es jetzt so formal sehen möchte. Und am Ende des Tages dann natürlich auch für uns.
Ja, also ich hatte die Frage schon auch ganz konkret auf die Wilhelm-Büchner-Hochschule gemünzt verstanden, ob Sie halt auch sich davon versprechen, halt auch attraktiv zu werden für die Besetzung von Professorinnenstellen, für spezielle Gebiete, die halt auch anschauen, da halt auch Konkurrenz besteht zu anderen Hochschulen und da vielleicht auch ja noch Mehrwert dann vorhanden ist, um sie für sich zu gewinnen als Hochschule.
Ja, das wäre tatsächlich, wenn ich da gerade noch eine Antwort nachschieben darf, dann hatte ich es vielleicht auch gar nicht ganz, ganz richtig verstanden beim ersten Mal. Das wäre tatsächlich relevanter jetzt auch im Kontext von diesem An-Institut, weil man ja durchaus auch überlegen könnte, ob man Professuren hat quasi mit einer anderen Ausrichtung. Also dass man sagt, okay, man hat Professuren mit einer stärkeren forschungsorientierten Ausrichtung. Oder es gibt ja dann auch so Themen wie die Tandemprofessuren mit der Wirtschaft zusammen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Konstrukte, die diskutiert werden. Oder dass man überlegt vielleicht auch, dass man im Bereich der Forschung vielleicht auch Honorarprofessoren in einer anderen Form einbindet. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich denke, die Tatsache, weil Sie eben dieses Thema Fernhochschule angesprochen haben, die Tatsache, dass wir auch den Campus in Frankfurt haben und dass wir da jetzt quasi auch ein Präsenzformat haben und dieses Präsenzformat auch weiterentwickeln, das wird sicherlich auch nochmal ein zusätzlicher Katalysator sein. Und vielleicht sind da diese Rahmenbedingungen für Forschung dann auch nochmal andere. Das spielt das sicher auch am Ende des Tages mit einer Rolle.
Ja, ich glaube auch so dieser Unterschied, möglicherweise Fernhochschule, Präsenzhochschule, doch in einer Nachfrage nochmal deutlich, weil die Frau Kanzler fragt da auch noch, und bringen dort erbrachte Ergebnisse, also jetzt bei Ihnen in der Forschung, den Professoren die gleiche Reputation wie an Präsenzhochschulen?
Also am Ende des Tages, sage ich mal, die wirklich in der wissenschaftlichen Community verankert sind und in den wissenschaftlichen Alltag ein Stück weit kennen, da geht es am Ende des Tages um Output, um Qualität und um Output. Und da ist es, würde ich mal fast sagen, dass die Hochschulform egal. Am Ende des Tages geht es um Output. Es ist natürlich am Ende, ich sage mal, in dem Umfeld, wo wir uns bewegen. Wenn man natürlich dann in die Premium-Liga aufsteigt, da sind wir nicht und da werden wir auch zeitnah nicht hinkommen. Jetzt nicht, weil es die Ergebnisse nicht hergeben, sondern einfach, weil natürlich eine Universität München oder wie auch immer von dem Standing, da kommen wir zeitnah nicht hin. Das ist aber auch gar nicht unser Anspruch. Wir wollen quasi da, wo wir unterwegs sind, diesem anwendungsorientierten Profil, da wollen wir uns gut platzieren. Und wenn man sich natürlich mit denen misst, dann würde ich sagen, okay, oder wenn man dahin will, dann ist man bei uns am Ende des Tages wahrscheinlich nicht gut aufgehoben. Aber ich vergleiche mich jetzt mit den Hochschulen quasi, die ähnlich viele Studierende haben, mit der ähnlichen Ausrichtung. Und ich würde sagen, innerhalb dieses thematischen Clusters kommt es dann tatsächlich auf die Qualität des Outputs an. Und ich würde sagen, da kann man sich dann sehr gut damit positionieren, auch in der Scientific Community, wenn man bei uns gute Ergebnisse platziert. Sehen wir ja auch bei Kolleginnen und Kollegen von uns. Also wir haben einige bei uns, die wirklich bei den verschiedenen auch Fördergebern, Förderlinien gut vernetzt sind, die Bücher schreiben. Da wissen wir auch, dass die Bücher jemand kauft am Ende. Das heißt, es sind ja alles dann so Output-Indikatoren, die man sehr gut messen kann. Oder wir sehen auch, dass unsere Professorinnen und Professoren relativ publikationsaffin sind, mussten wir gerade vor kurzem wieder für so einen formalen Bericht erheben, die dann auch in ResearchGate, also in so einer Plattform, wo Forschungsergebnisse eingestellt werden, dann auch niedergeschrieben werden. Und da sieht man ja auch, wie Dinge abgerufen werden, wie Dinge zitiert werden. Also von daher würde ich durchaus sagen, Qualität sticht in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen. Wenn man halt nach ganz oben will, dann muss man sicherlich immer zu einer Universität gehen. Das wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir da zeitnah hinkommen, nur weil wir jetzt ein Anne-Institut haben.
Mhm, ja, da geht es ja auch um die anwendungsorientierte Forschung. Und was mir noch aufgefallen ist und dazu jetzt auch einfällt, gerade zu diesem Thema Unterschied Fernhochschule, Präsenzhochschule. Ich habe ja auch das Wissenschaftsforum mitbesucht mit Vorträgen von ganz unterschiedlichen Hochschulen, die da vorgestellt worden sind. Und was mir da aufgefallen ist, dass das überhaupt kein Thema war, dass die Wilhelm-Büchner-Hochschule eine Fernhochschule ist. Ich glaube, das zeigt auch, dass diese Unterscheidung für diesen Bereich gar nicht mehr unbedingt relevant sein muss an der Stelle. Ja, Sie haben jetzt bei den Antworten schon ein bisschen was dazu gesagt, was ja auch die Forschung auszeichnet in dem Bereich. Trotzdem nochmal die Nachfrage, wie ist denn der Forschungsbereich so in die Wissenschaftslandschaft insgesamt eingebettet und gibt es da auch Vernetzungen zu anderen Hochschulen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, am Ende des Tages sind es ja immer Personen, die dann auch die Themen treiben. Das heißt, für uns ist es als Hochschule erstmal wichtig, dass die einzelnen Professorinnen und Professoren, dass die tatsächlich in der Fachcommunity ein Stück weit eine Anbindung haben. Und diese Anbindung geht ja klassischerweise über Mitgliedschaften in Gremien, über Mitgliedschaften in Verbänden, also dass man sich einfach zu aktuellen Themen regelmäßig austauscht. Ich beispielsweise selber bin jetzt unter anderem in einer Arbeitsgruppe vom VDI, Verein Deutscher Ingenieure, wo es darum geht, wie strukturiert man quasi Energieszenarien, was sind Gütekriterien für Energieszenarien, was natürlich zu dem thematischen Umfeld, in dem sich meine Professur bewegt, sehr gut passt. Und da ist man dann ganz bei den, sag ich mal, aktuellsten Themen dabei. Da ist man sogar dabei bei den Leuten, die dann am Ende die Richtlinien und Normen schreiben, an denen sich dann wieder andere orientieren. Also das ist erstmal wichtig, dass die Professorinnen und Professoren, dass die tatsächlich eine Verankerung haben. Jetzt gibt es das eine quasi, das sind die Personen und das andere sind dann natürlich die Formate. Ich sag mal, ein Format hatten Sie jetzt erwähnt, das ist dann quasi unser Wissenschaftsforum, genau diese zweijährige Konferenz, die wir bei uns haben, die dieses Jahr ja quasi den Kontext hatte, digitale Transformation. Schön übrigens auch, dass Sie dabei waren, Herr Jung, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ist ja auch eine Form der Wertschätzung. Klasse. Ja, und da war dann auch die Formate, die wir da gesehen haben, waren sehr breit gefächert. Also wir hatten tolle Keynote-Vorträge, wir hatten auch so tolle Vorträge. Man hat ja auch gesehen, wer diejenigen waren, die vorgetragen haben. Das war ja jetzt nicht so, dass wir da quasi jetzt nur interne Professorinnen und Professoren hatten, gar nicht so. Das war breit gemischt über die deutsche Hochschullandschaft. Von, sage ich mal, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Universitäten. Das zeigt ja auch eine gewisse Kredibilität, die Leute quasi bei uns sehen. Wir hatten quasi einen kleinen Doktorandenslot, da waren drei Doktoranden geplant, leider waren zwei krank. Das war dann ein bisschen schade, dann war es nur einer am Ende. Aber auch da hätten wir was vorzuweisen gehabt. Wir hatten parallel noch so eine Icebreaker-Session quasi, wo es dann auch noch so Posterpräsentationen gab und Posterdiskussionen. Ja, genau. Und was vielleicht dieses Jahr auch nochmal was Besonderes war bei dem Wissenschaftsforum, das, was dieses Jahr quasi gemeinsam mit der Gesellschaft für Informatik ausgerichtet haben. Das ist ja auch nicht irgendjemand. Und das ist natürlich auch für uns natürlich ganz, ganz toll als Hochschule, dass wir uns quasi mit diesen etablierten Institutionen quasi in einem Satz nennen können. Und es gibt uns dann auch wieder ganz andere Möglichkeiten, quasi Dinge am Ende zu publizieren. Also zum Beispiel die GI, die haben als Publikationsformat die Lecture Notes, hat jetzt nichts unmittelbar mit Vorlesungen zu tun, das Format heißt nur so. Und da hat man natürlich dann die Möglichkeit, hochwertig zu publizieren. Vor 2 Jahren hatten wir als Ergebnis quasi ein Springerbuch. Und es schafft dann natürlich auch nochmal schon beim Call for Papers quasi eine ganz andere Attraktivität, wie wenn man sagt, wir haben ein Book of Abstracts und wir laden die Folien auf die Website. Also das wäre noch vielleicht noch so ein Format, was wir anbieten. Und ein weiteres Thema, Sie hatten ja auch noch gesagt, wie sind Sie denn vernetzt? Da könnte man jetzt auch viele Dinge anführen, aber vielleicht einfach mal so ein Beispiel, wo wir auch, denke ich, relativ präsent sind, auch gerade so in den sozialen Medien, ist sicherlich dieses Thema, also dieses ja, Thema oder dieses Forschungscluster lebenslanges und selbstgesteuertes Lernen. Das ist ein Forschungscluster, das wir gemeinsam mit unseren Schwester-Klett-Hochschulen vorantreiben, wo es im Kern darum geht, dass es ja an dem Umfeld Lernen, dass es da viele strukturelle Veränderungen gibt. Es gibt den Digitalisierungstrend, es gibt den demografischen Trend und es gibt auch andere, ganz andere Formate. Und am Ende des Tages geht es halt eben darum, was sind diese Implikationen von diesen sich ändernden Rahmenbedingungen? Wie kann man die nutzen, um quasi ein Gelingen des lebenslangen Lernens darzustellen? Und deshalb nochmal mit dem spezifischen Fokus eben auf die berufsbegleitende Weiterbildung oder Aus- und Weiterbildung. Und das sind so Formate, wo wir uns auch in den Hochschulen, die zur Klett-Gruppe gehören, immer stärker vernetzen. Und es ist für uns auch, also es ist für jeden bereichernd, der da drin ist, weil man dann auch durchaus merkt, dass wir auch wirklich Qualität haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wirklich auch doch auch durchaus auch allein schon Klett-intern eine relativ große Forschungs- oder Professoren-Community darstellen. Aber natürlich sind auch da externe Experten eingebunden. Also das ist kein rein internes Format. Aber das wäre so ein Format, wo man mit Hochschulen gemeinsam was macht, noch bestückt mit externen Professoren, was auch wieder ein bisschen die Frage von eben adressiert, dass man durchaus sieht, dass auch Expertinnen und Experten sich gerne bei uns einbringen, weil man natürlich durch unser Format, gerade jetzt in der Corona-Phase, schon an vielen Stellen so ein Stück weit auch ein thematischer Vorreiter ist.
Ja, die Zeit ist verflogen. Man sieht, das Thema Forschung ist doch ein sehr breites und es gibt viele Aspekte, die es dazu beleuchten gilt. Daher an dieser Stelle meine Abschlussfrage, ein Blick in die Zukunft. Welche weiteren Entwicklungen sind für den Forschungsbereich an der Wilhelm-Büchner-Hochschule und an Ihrem Institut geplant?
Mhm. Ja, also ich denke, 2 wesentliche Entwicklungen, die wir jetzt für das für die nächsten Monate planen, hatte ich genannt. Das eine ist sicherlich dieser Forschungstrack bei dem reakkreditierten Studiengang Innovations- und Technologiemanagement, also quasi wieder das Thema Forschung, die Lehre befruchtet und auch andersrum. Der wird starten, sage ich mal, Mitte nächsten Jahres, so ganz grob. Ist die Akkreditierung noch nicht abgeschlossen, aber so wird es dann am Ende grob kommen. Die Schriftenreihe, die ich jetzt schon an verschiedenen Stellen erwähnt hatte, ist sicherlich ein ganz zentrales Format, also ein Publikationsformat für die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, sowohl für Abschlussarbeiten, aber halt eben auch für eigene Forschungsaktivitäten, ergänzend natürlich zu anderen Formaten, Fachzeitschriften, Journals, Papers. Was haben wir noch? Wir haben sicherlich noch das Thema Nachhaltigkeit, sage ich mal, als Themenfeld, was uns stark beschäftigen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Das kann man sicherlich sagen. Ich hatte ja vereinzelt schon gesagt, dass es da neue Studiengänge geben wird, dass es da diesen Transformator-Austauschformat geben wird. Da wird es auch noch weitere Drittmittelvorhaben geben. Und am Ende des Tages wird uns auch ein großes Anliegen sein, dass wir die Hochschule sicherlich in den kommenden Jahren insgesamt transformieren zu einer, wenn man so sagen will, nachhaltig ausgerichteten Hochschule. Und da gibt es ja eben diesen Begriff, da diesen Whole Institution Approach, der Ihnen vielleicht auch geläufig ist, wo es eben um diese gesamtheitliche Transformation von der Hochschule geht. Das heißt, es geht am Ende des Tages nicht nur um Lehre und Forschung, sondern es geht dann halt auch um den Outreach, also quasi um den Transfer, um Betrieb und auch um die Governance. Und das wird sicherlich ein Thema sein, das wird uns über alle Ebenen ganz, ganz stark beschäftigen, unter anderem sicherlich auch in Forschungsprojekten, teilweise auch vernetzt mit anderen Kletthochschulen. Und dann ist es last but not least sicherlich auch das Thema Verbesserung von Promotionsmöglichkeiten. Wir haben ja durch die Hochschulformen, die wir haben, jetzt quasi keine direkten Möglichkeiten, Promotionen durchzuführen. Aber wir sind an über einzelne Kolleginnen und Kollegen relativ gut vernetzt und können somit auch an verschiedenen Stellen kooperative Promotionen darstellen. Da ist man natürlich, das ist nicht skalierbar, das ist klar, da ist man relativ schnell dann an der Grenze angekommen. Wir sind im Moment tatsächlich aber auch am Prüfen, wie wir quasi vielleicht institutionell über verschiedene Anbindungen an ich nenne es jetzt einfach mal Kooperationsdienstleister oder Institutionen, die quasi vermittelt unterstützen, dass wir da ein Stückchen weiterkommen, weil es einfach ein Stück weit auch zu der Bildungskette gehört. Und es wäre halt, es ist nicht unser originärer Auftrag, sage ich mal, jetzt Promotionen anzubieten, aber es wäre natürlich schön, da noch quasi ein Folgeangebot zu haben, weil es doch immer mehr, also gefühlt zumindest, immer mehr Leute umtreibt und immer mehr Leute sich die Frage stellen, ob sie nicht gerne promovieren sollen. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir dann perspektivisch da eine gute Antwort drauf hätten. Jetzt haben Sie doch den Ton aus, Herr Jung.
So ist Mikro auch wieder an. Vielen Dank, Professor Elsland, für die Einblicke in die Forschungsaktivitäten an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Jetzt auch den Ausblick nochmal in die Zukunft. Und ja, das wird spannend bleiben dabei. Ich habe an der Stelle auch nochmal die Instituts-Webseite hier mit eingeblendet, auch in den Chat mit reingeschrieben, sodass diejenigen, die da weiter einsteigen wollen, auch am Laufenden bleiben wollen, sich gerne da gleich noch umschauen wollen.
Auch ich darf mich vielleicht noch kurz abschließend bei Ihnen bedanken. Wir hatten ja auch bisher nicht so häufig die Gelegenheit, uns auszutauschen, ein paar Mal jetzt per Telefon. Auch danke insgesamt noch. Sie leisten ja wirklich bei dem, was wir tun, ganz viel Pionierarbeit, muss man einfach sagen. Es kamen einige nach Ihnen, aber Sie waren ganz vorne in der Kette und es ist ganz toll. Also ich lese auch Ihre Dinge immer gerne, um vielleicht auch mal da an der Stelle Feedback zu geben. Also machen Sie weiter so. Sehr schön.
Ja, vielen Dank auch für dieses schöne Feedback, was mich natürlich auch mal motiviert, wenn das rüberkommt. Und hier ist gerade noch über den Chat bei Twitch eine Rückmeldung gekommen. Tolles Interview, vielen Dank, schreibt JTK. Und ich denke, das ist dann ein schöner Abschluss für heute Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend.
Wünsche ich Ihnen auch, Herr Jung. Machen Sie es gut.
Vielen Dank. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live zugeschaut haben, sich auch mit Fragen hier eingebracht haben im Vorfeld oder auch schon live. Und wenn dann hinterher noch Fragen auftauchen, nutzt einfach die Kommentare dafür, auch für all diejenigen, die sich später dann die Aufzeichnung anschauen. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann gebt ihm bitte, falls nicht schon geschehen, jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Interviews und Videos zur Wilhelm-Büchner-Hochschule und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.